Ja, vielen Dank für die Einladung, Denise, vielen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Vertreter des Ministeriums, sehr geehrte Damen und Herren, Sie kennen viele der Diskussionen aus der heutigen Zeit. Inwieweit können wir überhaupt an den Universitäten noch Dinge in Bewegung bringen? Inwieweit können wir noch zu Krankheiten beitragen und sind nicht nur ein Spielball der Industrie? Das Problem liegt natürlich auch dahinter verborgen, dass die heutigen Studien immer moderner, immer aufwendiger werden und dass diese vielen Millionen, die solch eine einzige Studie kostet, eigentlich auch nur noch in industriellen Konsortien aufgebracht werden kann und das Gesundheitssystem nur noch solche Studienergebnisse anerkennt. Das heißt, wir haben so ein bisschen einen Kreis, der sich somit schließt. Ich möchte Ihnen aber einige Beispiele geben, was man an Universitäten doch noch bewirken kann. Frau Bossa-Männerin hat im Vorfeld auch schon dem Ministerium gedankt. Wir haben auch aus der Multiple-Sklerose-Szene sicherlich gerade Frau Ministerin Schulze zu danken. Es gibt auch ein großes Kompetenznetzwerk Multiple-Sklerose. Ich bin einer der Vorstandsmitglieder in Bochum. Wird eine 12 Jahre Langzeitstudie koordiniert, die deutschlandweit MS-Patienten möglichst früh, möglichst lange verfolgt mit der Idee, können wir aufgrund biologischer Signale, also Ergebnisse aus Blut, aus Nervenwasser, aus Kernspintomographie, schon vorhersagen, welche Patienten auf welche Therapien besonders gut reagieren. Dieses Kompetenznetzwerk war etwas gefährdet, denn die Bundesforschungsministerin hat umgestellt, sie will Gesundheitszentren nur noch machen und wir haben es auch mit der Hilfe der Ministerin geschafft und der Fachgesellschaft, dass dieses als eines der wenigen Kompetenznetzwerke überlebt. Also dazu nochmal herzlichen Dank nach Düsseldorf in unserer Hauptstadt. Nun, Therapie der MS, möchte Ihnen damit nochmal verbeispielhaft, was wir über diese Krankheit, die wir nun schon 180 Jahre systematisch kennen, mittlerweile wissen und mittlerweile glauben. Der erste gut dokumentierte Fall ist ein, ja, wie nennt man sowas, ein mit König George verwandter, illegitimer Sohn von ihm. Das war ja damals gar nicht so unüblich. Und Sie sehen hier, wie August E.T., so war sein Name, wie er so im besten viktorianischen Englisch hier seine Beschwerden beschreibt. Seine Sehstörung, die Entzündung der Augen, die Optikusneuritis, ist in etwa 20-30% der Fälle ein Frühsymptom der Multiplen Sklerose. Das ging aber weg, die haben ihre Stärke wieder bekommen. Er hat eine Schwächeperiode durchgemacht, wo seine beiden Beine gelähmt waren. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Entzündung am Rückenmark stattgefunden hat. Auch das hat sich wieder gebessert und ist zurückgegangen. Hat etwa 3 Wochen gedauert. Damals kannte man das Cortison noch nicht. Glücklicherweise bilden sich ja viele Schübe in den ersten Jahren zurück, aber sie hinterlassen Schäden und Narben. Es wird dann irgendwann auch zunehmende Funktionen des Rückenmarks betroffen, die Blasenstörung, die wir leider vor allem in späten Stadien kennen, und auch Störungen der Sexualität, die er hier im schönsten viktorianischen Englisch beschreibt, dass er die Verbindung mit einer jungen Dame als eine extrem große Anstrengung empfand. Also die Multiple Sklerose kann uns insgesamt in vielen Lebensbereichen mit beeinträchtigen. Heute wissen wir, dass es noch viel mehr die Kognitionsstörung ist, die mit betrifft. Und als systematischer Beschreiber hat Charcot Mitte des 19. Jahrhunderts an der Salpêtrière lehrend und forschend gesagt, ich habe Ihnen, meine Zuhörer, nun schon alles über die MS erzählt. Was wir pathophysiologisch wissen, über Therapie rede ich nicht, das geht nämlich nicht. 1870. Nun hat sich einiges, Gott sei Dank, verändert in der Therapie. Sie sehen, ganz früher haben wir noch über Arsen nachgedacht, Quecksilbertinkturen, Quecksilberschmierung, gar nicht mal selten, noch in den Nachkriegsjahren in Deutschland mit üblich. Dann kam das Cortison mit herein aus der Rheumatologie in den späten 40er Jahren, Kendall und Hensch. Durchaus die ersten Fortschritte. Man hat aber auch erkannt, dass eine Langzeittherapie der MS mit Cortison letztlich nicht wirkt, nur viele Nebenwirkungen macht. Ungesättigte Fettsäuren, etwas, was auch heute noch grundsätzlich Sinn macht, aber nicht ausreichend stark ist. Dann kamen die ersten Immunsuppressiva, ein Weg, den wir später viel intensiver verfolgt haben. In Würzburg gab es damals die Multiple Sklerose Forschungsgruppe der Max-Planck-Gesellschaft, Azathioprin von Professor Mertens in den 60er Jahren erstmalig in Deutschland eingesetzt für Myasthenie, hat auch bei der MS die ersten beschränkten Erfolge ermöglicht, bis wir dann in die Neuzeit kamen. Dort konnten wir die ersten wirklich guten Studien aufweisen. Interferone, wir haben die Interferone seit der Zulassung in Deutschland mittlerweile 15 Jahre. Wir wissen, was sie bewirken können. Wir wissen aber auch, dass sie limitiert sind, vor allem, wenn es zu spät kommt, wenn wir ihre Einsatz viel zu spät erst nach vielen Schüben einsetzen. Interferone sind durch ein Zufallsprinzip eingeführt worden in die Multiple Sklerose. Einer der Kollegen hat es bei der Krebstherapie gesehen und hat gesagt, ich probiere das auch mal bei MS und initiiere Interferone in das Nervenwasser, um so das Rückenmark zu erreichen. Das war Dr. Jacobs, die ersten Interferonstudien. Und diese Interferone, die jetzt über 20 Jahre gegeben werden, haben in ersten Langzeitanalysen schon gezeigt, dass man viel länger und in viel besserem Zustand mitlebt. Und nun kommen die ganzen modernen Medikamente, Copaxone kurz danach, Zytostatika, die wir entdeckt haben, die wir vorher schon benutzt haben, letztlich das Natalizumab und die Pipeline ist jetzt natürlich voll und da quellen viele Medikamente heraus. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zu zwei dieser genannten Medikamenten Hintergrundinformationen geben. Zum Natalizumab, zu den Impulsen, die man auch bei diesem Medikament, das ja industrieentwickelt ist, noch heute in der modernen Zeit mitgeben kann, um die Anwendung sicherer zu machen. Und zu dem BG12, der Fumarsäure, einem eigentlich bei der Psoriasis der Schuppenflechte viel eingesetzten Medikament, Ihnen vielleicht nochmal klar machen, welche Rolle die Bochumer Neurologie begründet, schon in Zeiten, als ich noch nicht in Bochum war, hier mit gespielt hat. Diese Studien werden in Kürze auf dem großen europäischen Jahreskongress ECTRIMS mit vorgestellt werden. Natalizumab, das ist ein Eiweißstoff, ein Antikörper. Sehen ihn hier nochmal dargestellt, das Natalizumab. Es besteht praktisch aus zwei Hälften, die miteinander verbunden sind. Und hier vorne ist die spezifische Erkennungsreaktion. Und dieser Antikörper Natalizumab blockiert Rezeptoren, die auf den Zelloberflächen liegen. Diese Rezeptoren, die haben auch bestimmte Namen, das sind Integrine. Können Sie sich vorstellen, dass die Blutzellen im Blutstrom vorbeischießen, auch im Nervensystem? Und wenn Sie solche Rezeptoren ausfahren, können Sie quasi abbiegen, ins Nervensystem eindringen. Und das Natalizumab blockiert diese Wirkung, blockiert dieses Eindringen ins Nervensystem. Daneben ist es noch im Darm vorhanden, es blockiert also auch Eindringen von Immunzellen in den Darm und wurde deshalb ganz gezielt entwickelt in Kalifornien, Anfang der 90er Jahre, um zunächst am Tiermodell, Sie haben vorhin schon größere Nager gesehen, die Ratten, das ist alles Mäuseforschung, wir arbeiten fast zu 99% an Mäusen, mittlerweile an genetisch veränderten Mäusen, um an Mäusen die Entzündung zu hemmen. Sie sehen hier Mausrückenmark und alle kleinen Punkte, die kleinen braunen Punkte hier, sind Entzündungszellen, die bei so einem Multiple Sklerose-Modell bei der Maus austreten aus dem Blutgefäß. Und hier sehen Sie ganz, ganz wenig, nur noch vereinzelte. Das hat bei den Tieren in einer spektakulären Publikation, Nature, eine der bekanntesten Fachzeitschriften, einfach gezeigt, dass wir die Entzündung fast völlig eliminieren können. Und dieser Antikörper hat innerhalb von 14 Jahren, 92, und wir sprechen über 2006, den Weg aus dem Labor in die menschliche Anwendung geschafft, mit der Zulassung und allem drum und dran. Bench to bedside ist das Zauberwort. Ist damit die MS geheilt? Gibt es damit keine Probleme mehr? Das ist ja die Frage. Und die Frage können wir leider mit Nein beantworten. Mir wurde vor mittlerweile 3,5 Jahren dieser Patient vorgestellt, eigentlich in Offenburg, beheimatet, der erste deutsche Patient und weltweit der zweite Patient, der daran erkrankte, der unter Natalizumab eine Multiple Sklerose für 1,5 Jahre relativ gut behandelt hatte. Sie haben vorhin schon Kernspin gesehen, hier schauen Sie auf Querschnittsflächen und hier schauen Sie nochmal pfeilmäßig vorne nach hinten, hier ist die Nase, hier ist der Hinterkopf, auf das Gehirn. Und dieser Patient hat plötzlich eine Halbseitenschwäche seiner linken Körperhälfte entwickelt. Verantwortlich ist dieser neu aufgetretene Herd hier und weitere Herde traten hier auf. Und die Idee war natürlich auch die Frage, hat das was mit MS zu tun? Hat dieser Patient vielleicht, er war Anfang 50, noch was anderes entwickelt? Gibt es noch Schlaganfälle? Kann man ja auch haben, hat geraucht. Oder tritt hier was ganz was anderes auf? Und was wir mit diesem Fall erkannten, das war während der Studie an drei Patienten in Kombinationsbehandlungen klar, dass das Immunsystem durch dieses Medikament Natalizumab geschwächt werden kann. Opportunistische Infektionen, das kennen Sie von der Immunschwächekrankheit HIV, wenn die Patienten das Immunsystem nicht mehr aktiv haben und alle möglichen Viren und Bakterien, die wir unbewusst abwehren, das Immunsystem angreifen können, sich diese Gelegenheit zunutze machen können. Opportunistik heißt ja nichts anderes als Gelegenheit. Und dieses geschwächte Immunsystem angreifen. Das ist die Definition der Weltgesundheitsordnung. Und diese zeigt, dass es bestimmte Klassiker gibt. Es gibt Toxoplasmen von Katzen zum Beispiel übertragen. Es gibt natürlich Tuberkulose vermehrt. Aber es gibt auch Viren, die 60% in uns tragen. 60% von uns haben Virus, können mit diesem Virus, JC-Virus heißt das, praktisch gesundes Alter erreichen, keine Probleme, wenn das Immunsystem funktioniert. Und dieser Patient hat durch das Medikament Natalizumab sein Immunsystem so weit heruntergefahren, dass er plötzlich wie ein HIV-Patient diesen opportunistischen Erreger, den alle von uns, die ihn haben, ohne Probleme mit sich schleppen, nicht mehr abwehren konnte und er hat das Gehirn infiziert. Diese beiden Herde sind nichts anderes als die ersten Einschläge des Virus ins Gehirn und hier sitzt die Motorik für die gegenüberliegende Körperhälfte und darum war hier die Halbseitenlähmung da. Nun, wie konnte man sowas behandeln? Sowohl die Schweden, die hier das einen Patienten hatten, als auch wir, die hier einen Patienten hatten, haben damals gezeigt, dass wenn man diesen Antikörper rauswäscht, durch Blutwäscheverfahren, man das Immunsystem rasch wiederherstellt. Die Schweden haben eine Standardblutwäsche genommen. Sie sehen hier die Spiegel, die sind etwa so bis auf 5 Mikrogramm pro Milliliter runtergegangen. Wir haben den Antikörper spezifisch hier in Immunadsorptionszollen gebunden. Damit war er unter der Nachweisgrenze und damit konnte man das Immunsystem wiederherstellen. Das geht ja leider bei AIDS nur sehr, sehr inkomplett. Sie können das Immunsystem stärken durch entsprechende retrovirale Medikamente, HARD nennt sich das, aber es wird nicht wieder komplett, das Virus bleibt trotzdem drin. Hier ist das Immunsystem mit einem Schlag innerhalb von 4 Tagen wieder hergestellt. Das sah auch zunächst ganz gut aus, er konnte wieder ein bisschen sein linkes Bein bewegen, ist aber dann in den Folgetagen schlechter geworden. Und wir haben in den Jahren darauf, seit 2008, hier einiges dazugelernt. Wir wissen nämlich mittlerweile, dass es Natalizumab, so ist ja der Inhaltsstoff dieses Medikaments Tysabri, wirklich die wirksamste Therapie, die wir im Moment gegen schwere, schubförmige MS haben, aber doch praktisch Probleme mit sich birgt, vor allem wenn wir mehr als 2 Jahre behandeln. Sie sehen hier diese PML-Fälle, die Gangkartas progressive multifokale Leukenzephalopathie. Und je länger das Immunsystem diesem Stoff ausgesetzt ist, bei stabiler MS, das ist wunderbar für die Patienten, aber es wird eine sehr große Gefahr entstehen, etwa 1 zu 300 nach 2 Jahren Exposition, dass die Patienten, wenn sie dieses Virus in sich tragen, das kann man mittlerweile gut feststellen, diese Krankheit entwickeln. PML, weltweit gibt es 150 mittlerweile Patienten, die daran erkrankt sind. Das ist nach HIV und AIDS die zweithäufigste Ursache einer progressiven Leukenzephalopathie weltweit. Und wir haben hier in Bochum durch eben unsere Aktivität in dem Sektor bereits 11 dieser 150 Patienten behandelt. Das kann also sehr gefährlich werden und wir müssen diese Patienten zunächst mit Blutwäsche behandeln. Dann gibt es aber noch Folgeerscheinungen. Wir haben dann gemerkt, der Patient wurde schläfrig, der Patient konnte zunehmend schlechter schlucken. Sie sehen hier, wie diese kleinen Herde vom Anfang riesig gewachsen sind. Das Immunsystem dringt nun wieder ins Gehirn ein, macht praktisch reinen Tisch, überall dort, wo das Virus sitzt, das muss so sein, wird das Virus eliminiert Und die Zellen, die Nervenscheidenzellen, die Oligodendrozyten, die das Virus tragen, werden hiermit zerstört. Und man sieht dann auch eine aktive Entzündung. Diese weißen Flecken sind frische Entzündung mit Gadolinium. Das heißt also, erstmal das Immunsystem wiederherstellen, dann aber diese überschießende Entzündung, die man eine Iris-Reaktion nennt, Immunrekonstitutionssyndrom, diese Entzündung dämpfen. Teilweise muss man die Patienten mit beatmen, um sie sozusagen am Leben zu halten. Und dann geht es wieder einigermaßen gut weiter mit dem Syndrom. Und wenn wir jetzt sehen, wir wissen mittlerweile von diesen 150 Patienten, haben 80% jetzt überlebt in diesem MS-Cysabri-Zusammenhang. Die Überlebensquote bei HIV-AIDS liegt unter 40% heutzutage. Also es geht wesentlich besser. Und wenn man hier in einer kleineren Kohorte, das waren die ersten 38 völlig ausgewerteten Patienten, wenn man hier eine Skala der Befindlichkeit und ihrer Funktionen mitzieht, das ist aus der Krebstherapie abgeleitet, die Karnofsky-Skala. Jemand wie Sie und wir hier sind mit 100 voll selbstständig. Ab 70 Punkten ist man leicht eingeschränkt, kommt aber noch großteils ohne fremde Hilfe aus und 40 Punkte und darunter geht bis zur schweren Pflegebedürftigkeit. Sie sehen aber, dass doch ein Großteil mittelbehindert war, teilweise sogar überhaupt nicht eingeschränkt war, wenn es diese Krankheit überstanden hat. Etwa ein Drittel zeigten eine deutliche Behinderung. Wir haben also damit gelernt und das ist etwas, da hat uns nicht die Industrie geholfen.